Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Best Day Ever Hochzeits-Podcast. Ich bin Stella Löwnig, Hair- und Make-up-Artist oder Brautstylistin in Berlin und habe heute wieder zwei Leute dabei, die beim Podcast dabei sein werden. Zum einen meinen Kollegen, den ihr ja schon kennen solltet.
Dennis Grischka, hi. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja.
Spaß. Mit dem Spaß einzusteigen ist immer optimal. Ich bin Hochzeitsfotograf aus Potsdam, arbeite unter dem Label Herr von Lux. Und die dritte im Bunde ist
Anastasia, hi.
Hi Anastasia.
Willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
Wir haben eine spannende Folge heute, mal wieder, zum Thema Hochzeitsplaner und allem, was dazugehört. Hoffentlich. Ja, Anastasia, danke für deine Unterstützung dabei. Das ist ein unglaublich umfangreiches Thema. Deswegen stell dich doch mal vor, erzähl mal, wer du bist und vielleicht können wir dann gleich schon in die ersten wichtigen Fakten einsteigen.
Alles klar. Also nochmal hallo. Ich bin Anastasia, ich bin Hochzeitsplanerin. Ich komme aus Frankreich und Deutschland und ich habe meinen Sitz in Berlin, wobei ich tatsächlich deutschlandweit arbeite und auch europaweit und tatsächlich bald weltweit. Ich habe Schauspielerei studiert, also ich komme eigentlich aus der Filmbranche und bin jetzt seit bald 3 Jahren in der Hochzeitsbranche tätig, als Hochzeitsplanerin und freue mich sehr, dass ich euch heute ein paar Eindrücke und Tipps geben darf.
Ja, Anastasia und ich hatten auch schon eine Hochzeit zusammen.
Stimmt.
Die war sehr schön, ganz toll, bei einer ganz tolles Hochzeitspaar auf einer wunderschönen Location. Schloss Neuhardenberg war das, ne?
Genau, das ist außerhalb von Berlin in Brandenburg.
Genau, wie die meisten Locations, wo ich persönlich hinfahre. Das war eine super tolle Hochzeit und es war schön, dich da kennenzulernen. Und ich freue mich sehr, dass der Kontakt geblieben ist. Und vielleicht wäre es interessant zu fragen, wenn man am Anfang der Planung steht. Man weiß, man hat den Antrag bekommen und man denkt jetzt so, okay, was ist der nächste Schritt? Wann ist es sinnvoll, einen Hochzeitsplaner zu kontaktieren?
Also ich denke, erst einmal ist es so, dass man verlobt sich und dann braucht man erstmal so ein paar Tage, um irgendwie sich zu überlegen, ne, was möchte man, was für eine Art Hochzeit möchte man, wo möchte man heiraten. Und ich glaube, wenn das Paar sich sozusagen da jetzt ein bisschen Gedanken gemacht hat und dann Unterstützung braucht, ist es eigentlich ganz gut, relativ schnell eine Hochzeitsplanerin oder einen Hochzeitsplaner sozusagen zu beauftragen und zu recherchieren. Also man sollte definitiv auf jeden Fall mittlerweile 1 Jahr vorher anfangen zu planen. Also desto früher, desto besser, weil einfach im Moment es so geworden ist in den letzten Jahren, dass sehr, sehr viele Locations wahnsinnig schnell ausgebucht sind. Also das ist tatsächlich überall so. Berlin, deutschlandweit, viele, viele Leute fangen sehr, sehr schnell an und bleiben dann auch dementsprechend ein bisschen länger verlobt. Also fangen sozusagen wirklich fast manchmal 2 Jahre vorher an schon zu planen. Und natürlich gibt's dann immer wieder diejenigen, die dann so ganz schnell irgendwie zack, zack, wir haben 6-7 Monate Zeit. Also das ist zwar machbar, aber das rate ich niemandem, weil es ist doch ein bisschen stressig. Also man hat mehr Optionen.
Und man sollte, glaube ich, genau, man sollte in seinen Vorstellungen doch recht flexibel sein, sage ich mal ganz vorsichtig, wenn man das so spontan in Anführungsstrichen nur ein halbes Jahr vorher anfängt zu planen oder so. Weil einem klar sein muss, dass nicht nur die Locations, sondern wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, das hatten wir in einer anderen Folge schon mal besprochen, häufig auch inzwischen ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vorher ausgebucht sind. Gerade diejenigen, die als Person vor Ort sein müssen, so wie zum Beispiel Hochzeitsfotograf oder Hair and Make-up oder
also eigentlich alle, also auch DJs mittlerweile.
DJs,
also
Musik,
genau, Bands, Catering, also je nachdem, ob man einen Caterer braucht für gewisse Locations. Also es ist tatsächlich wirklich so, dass ein halbes Jahr vorher, ich meine, wie gesagt, es ist immer machbar und man findet immer eine Lösung, aber ich glaube, dass einfach die Optionen, die man hat, geringer sind und dann muss man einfach viel mehr Kompromisse eingehen, als wenn man jetzt tatsächlich sich ein Jahr, sagen wir mal, Zeit lässt und dann auch zwischen mehr Optionen wählen kann. Und ich glaube, was auch gut ist, ist, wenn man mit dem Datum etwas flexibel ist, weil oft ist es so, man Also man fängt immer mit der Location-Suche an. Das allererste, was man macht, ne, wenn man zusammenkommt und wenn man anfängt zu planen, ist, dass man einfach sagt, okay, wir brauchen jetzt erstmal die Location.
Damit steht und fällt alles.
Alles, ja. Genau. Also die komplette Planung, und es sollte auch eine Location sein, wo man wirklich sicher ist, dass man da feiern will. Und dann kann man zusätzlich dann gucken, okay, wie macht man das mit der Trauung? Also ist es möglich, dass man auch die Trauung da vor Ort machen kann, oder braucht man noch einen anderen Ort für die Trauung, wenn es jetzt eine Kirche ist oder selbst eine freie Trauung irgendwie am Wasser, und man hat dann, aber das Wichtigste ist zuerst die Hochzeitslocation für die Feier. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn man da mit dem Datum natürlich ein bisschen flexibler ist, dann verliebt man sich eventuell in eine Location und denkt so, oh, das ist total toll, aber wir wollen ja eigentlich unbedingt am, ich weiß nicht, 26. Juni heiraten. Jetzt ist die aber nicht mehr frei an dem Tag. Und dann ist man irgendwie enttäuscht, und dann findet man alle weiteren Locations, die man sieht, irgendwie gar nicht mehr so toll, und versucht dann immer irgendwie alles so ein bisschen zu vergleichen. Also je flexibler, desto besser, auf jeden Fall. Also man braucht eine klare Vorstellung von dem, was man möchte, aber ja, dass man so ein bisschen Freiraum hat. Genau.
Und du als Hochzeitsplaner kannst wahrscheinlich Vorschläge machen, was die Locations angeht. Also du lernst deine Paare ja wahrscheinlich so gut wie immer vorher mal kennen. Oder genau. Wie läuft das ab?
Genau, richtig. Also wir vereinbaren einen Kennenlerntermin. Die kommen sozusagen auf mich zu, und erstmal treffen wir uns und sprechen allgemein über die Wünsche. Also was stellen die sich vor, was hätten sie gerne, was hätten sie nicht gerne. Und dann schaut man erstmal irgendwie, ne, ob das irgendwie passt, ob man sich gut versteht, ob das möglich ist. Und nach diesem Kennenlerngespräch fängt man sozusagen mit den verschiedenen Schritten an. Und je nachdem, was die Paare mir sozusagen erzählt haben, also wir hätten jetzt gerne eine Location am Wasser, also es soll definitiv am Wasser sein, oder wir wollen definitiv in der Stadt heiraten, wir wollen definitiv irgendwie im Wald heiraten. Also es gibt ja dann schon welche, die dann so eine Art, doch gewisse Vorstellung haben, dass man dann auf diese ganz besonderen Wünsche eingeht. Was natürlich auch immer wichtig zu wissen ist, ist die Personenanzahl. Also das ist auch so eine Sache. Es gibt Locations, ne, da fällt, also man sagt halt so 80 Personen Maximum, oder in der Location passen dann 140 rein. Das sind alles so Kriterien, die man dann zusammen bespricht am Anfang.
Oder es ist eine Location, die für sehr viele Leute ausgelegt ist. Man hat aber gar nicht so viele Leute und muss dann die Differenz zahlen. Gibt's auch, ne?
Gibt es auch. Und dann ist es einfach irgendwie zu groß, aber das Paar hat sich trotzdem verliebt, und dann muss man schauen, dass das irgendwie passt. Also es gibt viele Kriterien, sagen wir es mal so. Es ist nicht nur, okay, Stadt, Wald, Wasser, sondern es ist eben auch Personenanzahl ist so eine Sache, und dann eben je nachdem, ob man Wert drauf legt, dass man irgendwie auch wie lang man feiern darf. Ne? Das ist ja bei Locations auch so ein Kriterium. Also so darf man unendlich lang feiern? Gibt es eine Sperrstunde? Wenn es eine Sperrstunde gibt, wie lang? Also das versuche ich dann immer relativ früh am Anfang rauszukriegen.
Okay.
Genau, und zu filtern.
Also die allgemeine Planung fängt mit der Location an. Was sind noch andere Punkte, die du übernimmst für deine Paare? Oder was ist normalerweise so bei der Schnittmenge aller deiner Planungen das gewesen, was die ersten Schritte sind nach der Location? Und gibt es vielleicht auch den Fall, dass Leute gewisse Teile einfach mal für sich alleine planen wollten, ohne deine Hilfe?
Das gibt es tatsächlich auch. Also es kommt da wirklich auf das Paar drauf an. Viele haben eine sehr strikte Vorstellung von dem, was sie wollen, wissen es ganz genau. Und da muss man so gut es geht irgendwie versuchen, drauf einzugehen. Viele wissen aber gar nicht, was sie wollen, und sind halt total offen für Vorschläge und so und alles Mögliche, und wollen halt eben auch diesen Input von mir, also was ich halt gut finde, was ich denen irgendwie vorschlagen kann oder was ich im Kopf für die habe. Also da sind sie auch manchmal ganz offen für. Wenn man die Location hat, dann ist es oft so, dass man auf jeden Fall die wichtigsten Dienstleister festlegen muss. Also eigentlich ist es so, ich helfe den Paaren wirklich bei allem. Also von A bis Z, je nachdem, was sie brauchen. Ne? Location-Suche, Kommunikation mit den Gästen. Also viele wollen jetzt mittlerweile auch eine Webseite oder irgendwie, weiß ich nicht, Hotelsuche, Shuttle-Service für alle Gäste, selbst wenn es eine große internationale Hochzeit ist.
Genau.
Das ist echt so, dass dann immer alle sagen, ja, aber viele unserer Gäste kommen von weiter weg, und da müssen wir auch nochmal schauen, dass wir sie unterkriegen. Wie machen wir das am besten?
Ja, die Schwierigkeit mit Shuttle und Transport der Gäste, besonders falls man in ländlicheren Regionen arbeitet, hatten wir ja auch in der Folge zur Budgetplanung besprochen, dass das was ist, was sich unangenehm niederschlagen kann und was man häufig vielleicht nicht richtig einschätzt im Vorhinein, wie viel das doch kostet.
Ja, zumindest preislich, ne? Hat einen riesen Vorteil und ist super wichtig, aber drückt nochmal ganz schön. Ich habe eine Frage zum Thema Dienstleister. Wie funktioniert das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Das Brautpaar sagt dir so ein bisschen, was die wollen. Du sagst, okay, cool, kein Problem, ich schlage euch Dienstleister vor.
Ja.
Meinetwegen 3 DJs, 3 Fotografen, 3 Hair- und Make-up-Artists, 3 Videografen. Wie kommunizierst du das an das Brautpaar? Ist jetzt so ein bisschen eine Frage eher aus der Dienstleisterperspektive, einfach weil es mich interessiert.
Ja, klar.
Wie kommunizierst du das an das Brautpaar? Was so gerade auch die zeitlichen Abläufe angeht, wie schnell sie sich entscheiden sollen und so weiter. Das wäre mal ganz interessant.
Ja, gute Frage, weil wir darauf ja immer pochen, dass alles möglichst schnell
also Deadline
geregelt sein soll.
Und so, meinst du? Okay, genau. Also um auf den ersten Teil zurückzukommen, genau, je nachdem, was das Brautpaar sich vorstellt und auch was für einen Stil die haben und suchen, würde ich dementsprechend auch die Dienstleister so auswählen. Also wenn ich merke, okay, der Stil geht eher in die Boho-Richtung oder in die Vintage-Richtung oder der Stil ist sehr modern und klassisch oder manche Paare wollen lieber irgendwie keine Paarfotos oder doch mehr Paarfotos oder also je nachdem, ne? Und dann würde ich halt die Dienstleister, die ich jetzt kenne, empfehlen und den tatsächlich, also ich setze meinen Paaren immer Deadlines. Immer, also je nachdem, was ich sage immer, okay, also ich schicke euch jetzt hier eine Liste, genau wie du sagst, von 2, 3 DJs, Fotografen und so weiter, was gewünscht ist. Bitte gebt mir dazu irgendwie eine Woche später oder 10 Tage später eine Rückmeldung, was ihr da gut findet.
Ja.
Weil es eben auch sein kann, wie bei den Locations oder bei den anderen Sachen, es ist einfach schnell ausgebucht. Also ihr seid einfach schnell ausgebucht.
Ja,
ihr kriegt
okay.
super viele Anfragen. Nicht, dass die dann da irgendwie enttäuscht sind, wieder mal, dass der Fotograf zum Beispiel dann nicht irgendwie kann.
Cool, dass du das sagst, weil darum ging es mir.
Das ist eine super Information. Das
passiert
Gespräch
tatsächlich hin und wieder.
Hatten Dennis und ich neulich erst, weil man ist dann zwiegespalten. Einerseits, wenn man einer Hochzeitsplanerin, die einen anfragt, die Rückmeldung gegeben hat, ja, da bin ich noch frei.
Genau.
Und man weiß, die Person hat das auch schon an ihre Gäste weitergegeben, an ihre Kunden weitergegeben. Und vielleicht hat man auch schon die Rückmeldung erhalten, okay, ja, die findet dich super, die ist total interessiert, aber dann geht's nicht weiter. Was macht man dann? Man kann
Richtig.
Nicht endlos einen Termin frei halten, so gerne man das würde, gerade wenn man schon die positive Rückmeldung bekommen hat. Aber leider müssen wir alle unser Geld verdienen und überleben.
Natürlich.
Und das ist total eine Schwierigkeit, der wir uns ausgesetzt sehen, weil jeder Hochzeitsplaner das gefühlt auch ein bisschen anders handhabt. Also manche sind da wirklich hinterher und sagen den sagen den Kunden dann auch wirklich, okay Leute, das muss jetzt innerhalb von diesem Zeitrahmen passieren, denn sonst kann das und das passieren.
Richtig.
Andere lassen das so ein bisschen auslaufen, was für mich dann immer schwierig ist, weil ich kann auch nicht überall immer noch 2, 3 Mal nachfragen, was denn jetzt eigentlich ist. Von daher schätze ich aus Dienstleistersicht das sehr, wenn man weiß, innerhalb von der nächsten Woche wird da vielleicht eine Entscheidung gefällt werden.
Und ich finde das total wichtig für euch. Ich finde das total wichtig für euch, weil ich meine gerade, also wir wissen ja alle, wie es ist. Es kommen halt die ganze Zeit Anfragen. Man muss es irgendwie schneller regeln können. Ich finde das total wichtig, weil gerade deswegen, finde ich, nehmen die Kunden sich ja auch einen Planer, weil sie jemanden eigentlich haben wollen, der ihnen sagt, so, okay,
leitet, ne?
Genau, heute machen wir das, jetzt schicke ich euch das, weil ansonsten kann es ewig dauern, bis eine Rückmeldung kommt. Und ich glaube, das ist dann für euch auch irgendwann unangenehm, wenn man dauernd irgendwie nachfragen muss. Also deswegen denke ich mal, dass es auch tatsächlich der Job vom Planer ist, da immer hinterher zu sein, um euch auch irgendwie gerecht zu werden und auch dem Kunden gerecht zu werden, dass es nicht zu so Ewigkeiten,
und
also Zeitraum kommt.
Und um die Zeit auch sinnvoll zu nutzen, ne? Weil auch die Kunden, wenn die sich jemanden ausgeguckt haben und den mögen und dann schaffen sie es aus irgendeinem Grund nicht, 3 Wochen lang Rückmeldung zu geben und haben sich aber schon auf die Person eingestellt, weil sie das vielleicht so verstanden haben, als würde damit automatisch eine Reservierung einhergehen, dass man sagt, ich finde den gut.
Deswegen kann ich den jetzt buchen, aber
genau.
Das bedeutet ja eigentlich noch gar nichts.
Nee,
ne?
bis die Buchung wirklich durch ist, bedeutet das leider nichts, außer man hat von dem Dienstleister die Rückmeldung bekommen, dass sie bereit sind, für eine gewisse Zeit zu reservieren. Das machen aber nicht alle. Und vor allen Dingen auch nicht einfach so, sondern vielleicht nur auf Nachfrage. Und dann ist das einfach auch effektiv. Natürlich ist es eine Enttäuschung und eine Frustration, wenn man die Person dann nicht bekommt, aber es ist auch eine Zeitverschwendung.
Nee, absolut.
Auch für die Kunden, die sich dann wieder neu einstellen müssen und neu einarbeiten, in Anführungsstrichen.
Absolut. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich versuche tatsächlich auch jetzt nicht immer Riesenlisten zu geben, weil ich finde es immer viel schwieriger für jemanden, sich zu entscheiden, wenn jetzt irgendwie weiß ich nicht, 6 oder 7 Namen, 6 DJs, 6 Fotografen, 6, also das ist dann irgendwie gar nicht so individuell, sondern man versucht ja wirklich irgendwie zu sagen, okay, das sind jetzt die 3, ich finde 3 vielleicht allerhöchstens 4, aber eigentlich 3 immer ganz gut zu sagen, das sind jetzt die 3, die gut zu euch passen würden, vom ganzen Stil her und auch vielleicht auch vom Budget her, das muss man ja auch noch berücksichtigen, was da passt und schaut mal irgendwie, dass ihr euren Favoriten oder eure 2 Favoriten. Also nicht, dass die dann auch 1000 Leute kennenlernen und dann wiederum 1000 Mal, also nicht wissen, was für eine Entscheidung sie dann letztendlich treffen. Ich glaube, das ist unfair für alle und das ist ja auch so eine Zeitverzögerungsgeschichte, dass man sich wirklich irgendwie festlegen kann auf einen Stil und auf eine Richtung und das macht es leichter.
Super. Ja. Und das, was wir jetzt die ganze Zeit besprechen, dreht sich ja um eine Komplettplanung oder wie nennt man das bei euch, ne?
Richtig.
Genau, also da gibt es verschiedene Abstufungen bei manchen Planern, nicht bei allen. Wie ist das bei dir? Und
also bei mir ist es so, eigentlich biete ich die komplette Planung an. Also das ist, genau, das ist dieses von A bis Z wirklich Dienstleister, Koordination, Ablaufplan, Budgetplan, Shuttle, also alles, was man sozusagen brauchen würde, um eine komplette Hochzeit zu buchen. Was ich auch anbiete, sind, ich würde mal jetzt sagen, keine Teilplanung, aber so exklusive Zusatzleistungen. Also wenn tatsächlich jetzt, das hattest du, glaube ich, am Anfang angesprochen, Stella, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, hey, eigentlich haben wir schon mehr oder minder unsere Hochzeit selber geplant, aber es fehlen uns jetzt noch die und die Punkte. Zum Beispiel kannst du uns noch irgendwie einen Fotografen empfehlen oder wir brauchen noch einen Shuttle-Service, also so ganz gezielte Punkte, dann würde ich das auch anbieten und würde sozusagen so ein kleines exklusives Paket für die Person machen.
Okay, also je nach Bedürfnis sozusagen.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht komplett offen für alles im Sinne von, ne, also wenn es jetzt wirklich nur, also, natürlich muss man das ja auch für mich dann so aus Arbeitsperspektive ein bisschen sehen, ob sich das lohnt natürlich, oder so, ja. Aber wenn es jetzt ein paar Punkte sind, die fehlen, dann bin ich auch sehr happy damit zu helfen.
Aber absolut. Du machst hauptsächlich Komplettplanungen.
Hauptsächlich Komplettplanungen.
Und dann gibt es ja auch noch die Leute, die nur am Tag vor Ort sind, um an der Location Zeitabläufe und so zu sichern und zu gucken, dass da alles koordinatorisch läuft.
Richtig.
Das nennt man wie normalerweise?
Zeremonienmeister.
Ah ja.
Also,
ist das ein gängiger Begriff?
Hier in Deutschland nennen wir das Zeremonienmeister. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie in Deutschland so. Also ich kenne das aus dem Englischen, Master of Ceremony heißt eigentlich jemand, der am Tag oder am Abend entertaint. Also der sozusagen den Abend oder die Hochzeit leitet, aber eher aus so einer Entertaining Perspektive.
Wie Moderator, so ein
genau,
bisschen.
Genau, eigentlich wie so ein Moderator. Also das bedeutet eigentlich Master of Ceremony. Ich glaube, das wurde jetzt irgendwie ins Deutsche als dann eben Zeremonienmeister übernommen.
Klingt deutsch, passt.
Also ich moderiere nicht. Klar, wenn das Paar mich fragt, ob ich moderieren kann, mache ich das natürlich gerne. Aber eigentlich ist Zeremonienmeister, dass der Hochzeitsplaner oder die Planerin am Tag da ist und im Hintergrund alles koordiniert. Sich eben nicht nach vorne bringt, sondern er schaut, ne, dass die Deko steht, die Tische vorbereiten, dass die Dienstleister nicht zu spät kommen, also dass der Tag sozusagen koordiniert ist.
Okay, also und dann ist diese Person mit der Planung im Vorhinein wenig oder gar nicht involviert, sondern bekommt praktisch von dem Kunden dann eine Liste, hier sind die Zeiten, wo alle Dienstleister auftauchen müssten und das gibt's noch zu regeln, oder?
Nein, also das würde ich in dem Fall eigentlich machen.
Mhm.
Also da ich jetzt sozusagen die Hochzeit geplant habe, über sagen wir mal jetzt ein Jahr, habe ich dementsprechend mit dem Paar auch den Ablauf dann besprochen. Mhm. Also gesagt, okay, weiß ich nicht, 9 Uhr morgens fängt das Styling an. Dann kommt um die und die Uhrzeit die Floristin, der Fotograf ist dann da für das Getting Ready. Also die Abläufe am Tag selbst, die habe ich mit dem Paar sozusagen besprochen. Das heißt, ich habe eigentlich die Kontrolle drüber, weil das Paar soll sich letztendlich eigentlich auf den Tag komplett freuen können, ohne sich zu stressen. Also ich glaube, das Ziel dahinter ist, dass die eben nicht im Hinterkopf haben, ist jetzt unsere Torte schon angekommen oder ist der DJ schon da oder sind die Tische dekoriert, sondern dass die sozusagen wirklich mit den Gästen feiern und ich dementsprechend diesen Tag im Hintergrund leite.
Okay.
Wie ist es denn, also wir reden jetzt viel über Hochzeitsplanung.
Ja.
Bist du nur für die Dinge zuständig, die an dem Tag passieren? Also du buchst sozusagen Dienstleister, koordinierst alles und so weiter. Oder machst du auch Sachen drumherum, sowas wie das Bürokratische? Also sagst du dem, pass auf, jetzt wird Zeit für einen Standesamttermin, sich den zu sichern. Hier, ihr heiratet in Berlin, bei dem Standesamt sieht es so und so aus. Ihr müsst Folgendes machen, denkt an die Namensänderung, überlegt euch da schon mal was. Ihr braucht folgende Unterlagen hier und da. Also ist es auch was du mitmachst oder sagst du da?
Oder gehört das nicht so wirklich zum Ruf des Hochzeitsplaners?
Schwierig. Also viele viele Fragen natürlich direkt danach, weil das ja auch wirklich in Berlin vor allem, habe ich das Gefühl, echt ein Thema geworden ist, da auch rechtzeitig Termine zu kriegen im Standesamt.
Absolut.
Also das ist anscheinend wirklich ein Kampf geworden. Deswegen ist es, glaube ich, bei vielen so, dass die auf jeden Fall mich fragen, ob ich das auch koordiniere, damit sie das nicht eigentlich selber machen müssen. Wobei ich da auch sagen muss, ich kann denen natürlich Tipps geben. Also ich kann natürlich sagen, 6 Monate vorher, die und die Unterlagen braucht ihr. Also so eine Art Checklist vorbereiten für Standesamt, damit sie genau wissen, was sie brauchen und was sie vorbereiten. Wobei die Anmeldung jetzt am Standesamt selbst und auch die Unterlagen und so, das überlasse ich denen.
Das kannst du ja auch nicht
machen.
Weil
das kann ich auch nicht machen. Genau, ja. Also ich hatte tatsächlich eine Hochzeit letztes Jahr. Da kamen die beiden aus Irland. Also beziehungsweise haben die in Dublin gewohnt. Er war Ire und sie kam aus Finnland. Und die wollten auf jeden Fall ihre kirchliche Trauung in Berlin machen. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja gar kein Problem und kriegen wir alles hin. Und dann haben wir da jetzt auch sozusagen geplant für die kirchliche Trauung. Alles wunderbar. Und dann hieß es plötzlich so, ja, aber liebe Anastasia, also wir würden ja auch eigentlich gerne noch den standesamtlichen, also den Civil Part der Hochzeit in Berlin machen. Und dann war ich erstmal so ein bisschen überrascht und dachte so, ja, aber ihr wisst schon, dass es ein riesen bürokratischer Aufwand sein wird. Ich meine, ihr seid weder, also keiner von euch ist deutsch.
Ja, es
ihr
ist so schon hier. Aufwand, genau.
Genau, und das habe ich denen
dann
versucht
zu erklären. Dann noch als internationale Leute.
Die wollten es nicht wissen. Also ich habe denen gesagt, okay, ihr nehmt es auf euch. Und es war tatsächlich ein Kampf. Und ich habe die eine Ausnahme gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich helfe euch dabei. Und ich war diejenige, die wirklich 100.000 Mal zum Standesamt gerannt ist, ja, mich mit der Standesbeamtin getroffen habe und wirklich eigentlich den ganzen Teil gemacht habe. Ich habe auch sogar die Übersetzung gemacht letztendlich.
Wow,
im
okay,
Standesamt.
Alles klar.
Und da war, glaube ich, der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist eine gute Erfahrung, aber wenn es nicht sein muss, dann ja.
No more.
Muss es nicht unbedingt nochmal passieren. Also ja, Tipps gerne, aber das ist ein Teil, ja. Genau, bürokratisch ist nicht so meins in dem Sinne.
Okay, gut.
Hätte ich auch erwartet, um ehrlich zu sein.
Ich auch, aber ich wollte mal nachfragen, weil ja, ich würde mir die Frage jetzt tatsächlich stellen, wenn ich
es geht ja eher um
würde.
Das Planen der Feier an sich, deswegen, oder?
Ja, weiß man
ja
halt nicht.
Doch, also Standesamt, ich meine, wenn das Paar jetzt keine kirchliche oder freie Trauung danach noch macht, sondern es nur Standesamt ist, dann muss man ja schon die Feier oder die Hochzeit um die Standesamt,
ja,
also dass
das
die Standesamtliche
Fall.
Sozusagen größer gefeiert wird. Aber das ist ja dann trotzdem, wie du sagst, eigentlich die Feier an sich. Also das ist jetzt nicht dieser Büroteil der Sache, also der Feier.
Gibt es Leute, die für eine kleine, intime, standesamtliche Hochzeit, also so in dem Sinne von, wir lassen uns trauen, die engste Familie ist dabei, danach machen wir vielleicht noch ein Gartenfest, die dafür eine Hochzeitsplaner engagieren? Oder sind das wirklich immer die großen, rauschenden Feste, die sich Leute wünschen?
Also es gibt tatsächlich welche, die holen sich auch dafür eine Hochzeitsplanerin oder die sagen halt beides. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Fall tatsächlich, wo die dieses Jahr standesamtlich heiraten in einem kleineren Kreis. Also die sind 30 Leute, aber es ist so der Kernkreis und die wollen, dass ich denen auch helfe, sozusagen Standesamt zu suchen und dann irgendwie schön essen gehen und so weiter. Und nächstes Jahr die große Feier. Also es gibt's auch tatsächlich, aber viele verbinden das dann eigentlich.
Okay, spannend. Du hast am Anfang gesagt, dass du nicht nur in Deutschland arbeitest.
Richtig.
Wo arbeitest du noch?
Ich hab's. Also ich arbeite auch hauptsächlich in Frankreich. Also ich bin Halbfranzösin. Arbeite also viel in Frankreich und Italien und Österreich, also was Europa angeht. Und dann mache ich noch Destination Weddings in Afrika.
Ah, spannend. Okay. Auf Afrika können wir später nochmal eingehen. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber bleiben wir mal in Europa.
Ja.
Wie unterscheidet sich vielleicht eine Planung für Deutschland zu einer Planung in Resteuropa,
das
obwohl Resteuropa wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu breit ist, aber vielleicht kannst du ja eins rauspicken.
Das finde ich super interessant, besonders weil es ja diese klassischen Stereotypen gibt für die Deutschen, dass die immer ganz ordentlich sind und alles pünktlich machen. Ob das dann immer so zutrifft, ist die andere Frage. Sicherlich nicht.
Das stimmt, das ist nicht immer der Fall, aber gut, meistens.
Ja, aber wie, was für Unterschiede merkst du?
Also ich merke schon, gut, Österreich ist ehrlich gesagt kein sehr großer Unterschied. Also da sind die auch sehr fix und organisiert in ihrer Planung. Italien, auch Spanien, also ich hatte letztes Jahr auch eine Hochzeit auf Mallorca. Manchmal Frankreich, wobei Frankreich ist eigentlich noch okay, aber Italien und Spanien, da muss man einfach viel mehr Geduld mitbringen und auch viel flexibler sein, weil die Leute einfach tatsächlich ja, ich glaube, allein von der Kultur her auch schon dieses Entspannte haben, wo sie einfach sagen, ja, ja, passt schon, wir schauen dann, wie es am Tag selbst ist. Und man denkt halt so, um Gottes Willen, so kann ich nicht arbeiten. Ich werde verrückt, wenn
und
ich nicht...
Und man als Planer so...
Genau, ich weiß nicht, was passieren wird, wenn er mir einfach sagt, ja, ja, kommt, schauen wir mal, ob er kommt. So, ne, das ist ja dann, da, man verlässt, versucht sich ja wirklich auf die Leute zu verlassen. Es ist ein bisschen schwieriger. Also da muss man, glaube ich, einfach nur viel mehr Nerven mitbringen. Und auch den Paaren, glaube ich, rechtzeitig sagen, wenn ihr da heiraten wollt, stellt euch einfach drauf ein. Also es ist einfach so, dass man da ein bisschen entspannt sein muss. Es klappt immer letztendlich, aber man muss halt, glaube ich, diese Flexibilität wirklich in sich haben und die Nerven auch.
Okay.
Ja.
Und wenn man als deutsches Paar im Ausland heiraten möchte, weil man das schön findet oder weil vielleicht ein Teil der Familie oder viele Freunde dort wohnen, dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr ratsam, sich Unterstützung von einer Hochzeitsplanerin oder einem Hochzeitsplaner zu holen.
Absolut.
Schätze ich mal, wenn man dort vor Ort nicht kundig ist.
Absolut. Also,
oder die Sprache nicht beherrscht.
Genau, die Sprache ist auch eine große Sache, muss ich sagen, die wichtig ist. Und wenn man, also es sei denn, man kennt sich da wirklich gut aus und sucht sich deshalb auch dieses Land aus. Klar, dann ist es was anderes, aber ansonsten braucht man diese Unterstützung, weil es ist einfach doppelte Arbeit. Also man kennt zwar natürlich schon so die Locations, die man gerne empfiehlt, man kennt auch ein paar Dienstleister vor Ort oder man muss sich halt welche mitnehmen aus Deutschland, das geht auch. Aber es ist einfach eine größere Koordination und ich glaube, ja, deswegen ist es auch oft so, dass die Hochzeiten im Ausland auch ein bisschen kleiner sind als die in Deutschland. Also, dass man jetzt vielleicht nicht alle mitnimmt, also alle Gäste einlädt, sondern dass man sagt, man reduziert es so auf 30, 40 Leute vielleicht Maximum. Ja, weil der Rest einfach schon ein bisschen aufwendiger wird, wenn man da jetzt 140 Leute hat irgendwo.
Das ist ja, habe ich so das Gefühl, bei den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, manchmal auch wirklich die Motivation, dass man sagt, okay, es fällt mir jetzt einfach leichter auszusortieren, weil die Leute haben 3 Kinder, die kommen wahrscheinlich eh nicht mit. Die Leute sind zu der Zeit meistens im Urlaub, deswegen muss ich das gar nicht erst in Betracht ziehen.
Das stimmt.
Und dann kann man so ein bisschen mehr das editieren und auf den engsten Kreis reduzieren, ohne dass jemand sich auf die Füße getreten fühlt, würde ich vermuten.
Ja, und man kann ja trotzdem irgendwie alle einladen und wie du sagst, davon ausgehen, dass sie nicht kommen und dann ist keiner sauer. Also es ist definitiv leichter von der Gästeliste her, woanders zu heiraten. Weil in Deutschland ist es ja oft so, wenn man jetzt irgendwie nah an zu Hause heiratet, fühlt man sich oft gezwungen, jetzt muss ich noch Tante XY einladen oder meine Cousins, die ich eigentlich seitdem ich irgendwie 13 bin, nicht mehr gesehen habe. Aber es ist irgendwie so eine Formalität, die man machen muss und man muss dazu auch sagen, die Gäste kommen, die Leute kommen immer.
Ja.
Also die sind
die,
zu einer Hochzeit.
Die man nicht will, die kommen immer.
Ja, genau, die sind zu einer Hochzeit eingeladen. Oh ja, natürlich kommen wir.
Ein bisschen umsonst essen und umsonst trinken, da komme ich, ne?
Richtig, also deswegen, das stimmt. Also man denkt immer so, ja, es werden ja noch ein paar Absagen und so. Nee,
Aber wir predigen schon seit Folge 1.
Ich wollte gerade sagen, Dennis, dein Einsatz.
Ja, predigen wir, dass die Leute, die Brautpaare, die Hochzeitspaare immer nur das machen sollen, was sie selber wollen. Wir wissen, dass die Realität anders ist, momentan noch, aber es muss sich ändern. Also man macht sich den Tag so, wie man ihn will. Richtig. Und man sollte sich nicht an irgendwas halten. Schon gar nicht, wen man einladen soll, weder wie man den Tag planen soll oder was man anziehen soll. Das entscheidet das Hochzeitspaar für sich.
Absolut.
Das da, Ausrufezeichen, das betonen wir immer wieder.
Aber du hast recht, weil viele Paare fragen mich dann noch so, ja, aber Anastasia, kann man das denn dann so machen? Oder ist es dann auch so okay für die Gäste?
Absolut.
Dass die dann irgendwie 10 Minuten weiter entfernt schlafen?
Oder dass die da eine halbe Stunde keine perfekte, vorgeplanten Ablauf haben?
Oder dass die jetzt da kein Entertainment bekommen? Oder dass wir dann jetzt da und da unsere Fotos machen? Aber was machen die dann in der Zeit? Wo ich mir denke, nein, es ist euer Tag, ihr plant den so, wie ihr wollt. Und die Gäste werden sich dafür irgendwie zurechtfinden. Also die werden sich um euch herum sozusagen...
Auf jeden Fall.
Ne? Also man muss jetzt nicht drauf achten, wie die Gäste am Freitag anreisen und am Sonntag wieder abreisen. Also das ist...
Nee, klar, das ist ein Punkt.
Man kann den Möglichkeiten geben und Ideen geben, also entweder auf der Einladung oder man macht das auf einer Webseite, aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe. Also von
da. Da würde ich kurz reingrätschen.
Ja.
Da würde ich widersprechen bei einem Punkt. Ah. Man hört immer wieder, also was um Fotos geht. Das ist ja so ein bisschen mein Bereich normal, berufsbedingt.
Stimmt.
Es gibt Fotografen, die gehen tatsächlich 1,5 Stunden mit dem Paar shooten am Tag.
Ah,
manchmal sogar noch schlimmer.
Ja,
und ich höre das tatsächlich.
Noch länger.
Noch länger, wirklich. Noch und ich höre das von Brautpaaren, die mit mir zusammen planen als Fotografen. Wenn wir so darüber quatschen, sagen die, hey, wir waren jetzt auf einer Hochzeit und die waren 2 Stunden weg. Und irgendwann hat man jetzt so mit allen gequatscht und man kennt ja auch viele noch nicht so am Nachmittag. Meistens ist es erst abends, dann trinkst du ein paar Sektchen und dann kommt man schon ins Reden, ne? Dann hast du so diese erste Hemmschwelle nicht mehr. Und dann meinten die, ja, da saßen wir denn da und die kamen ewig nicht wieder und das ging nicht weiter. Da ist gar nichts passiert.
Ja, also zwei Stunden ist schon extrem.
Und da ist so ein Punkt, wo ich schon sagen würde, da müsste sich, wenn es so geplant ist im Tag, entweder das Brautpaar kümmern, dass dann da was los ist, eine Führung oder irgendeine Beschäftigungsmöglichkeit oder dass man halt sagt, pass auf, wir haben jetzt Kaffee und danach hat jeder noch mal eine Stunde Zeit, irgendwie in sein Hotelzimmer zu gehen, wenn es sich anbietet oder
ja,
so.
Ja, dass man es vielleicht von Anfang an auch zeitlich absteckt und das kommuniziert, wenn man sich das wünscht, sowas. Etwas länger zu shooten am Nachmittag.
Das wäre so eine Ausnahme. Sonst bin ich da komplett bei dir und sag, also ich empfehle meinen Brautpaaren zum Beispiel auch immer, Leute, es ist nicht schlimm, wenn da mal ein bisschen Luft ist. So, ist perfekt. Ihr könnt euch mal unterhalten mit den anderen. Darum geht's ja. Ihr habt die ja da. Einfach, weil der Tag ist super stressig und wenn da mal ein bisschen Luft ist, habt keine Angst davor. Man muss nicht immer irgendwo eine Taube fliegen lassen oder einen Schmetterling, ja, oder einen Ballon. So, sondern einfach auch mal ein bisschen kurz ruhig innehalten, quatschen, mal sich freuen einfach.
Das stimmt. Ich glaube, du hast recht. Also wenn man das kommuniziert, dann, wenn man sagt, ne, von dann ist dann oder von da bis da machen wir unsere Fotos. Genau, entweder man bietet was an oder die Pause. Also viele daher so, ja, Pause. Es ist doch auch okay, eine Pause zu haben.
Total.
Also es ist auch in Ordnung.
Viele freuen sich sogar drüber. Die Tage sind ja oftmals sehr, sehr lang. Ne? Also du kennst ja, fängst du morgens vielleicht mit dem Standesamt an. Dann, weiß nicht, dann ist Mittag, dann gehst du irgendwie ein Mittagessen, dann fährt man irgendwie nochmal zu einer anderen Location oder so.
Ja.
Und dann geht's weiter schon mit dem Sektempfang wieder und dann gibt's einen Kaffee trinken und dann, also das so nahtlos. Und jeder freut sich, wenn er einfach mal eine Stunde verschwinden kann. Einfach vielleicht mal ein Hemd wechseln oder mal auf Toilette.
Ja, absolut.
Machen wir uns nicht vor, wir sind alle Menschen, ja, auf Toilette. So, solche Dinge. Und ich glaube, das ist echt, da braucht man keine Angst vor haben.
Das stimmt. Also auch gerade die älteren Leute, die dann irgendwann müde werden. Also ich glaube, viele Paare sagen mir auch, oder wenn ich sie frage, was ist euch wirklich wichtig, ne, an eurer Hochzeit? Ja, die Stimmung.
Mhm.
Und ich glaube wirklich, die Stimmung, die kommt, also die ist dann natürlich am Tag, ne, da meistens, also wenn man halt irgendwie eine gute Stimmung haben, aber man will ja nicht, dass die Gäste abends müde sind. Man will ja nicht nach dem Abendessen, dass dann irgendwie die Stimmung da tatsächlich irgendwie alle werden müde und jetzt wollen wir aber noch tanzen und Party machen. Wenn euch das wichtig ist, dann schaut zu, dass der Tag eben nicht zu lang gestreckt wird, damit eure Gäste abends fit sind für die Party. Das ist wichtig.
Und da fällt mir eine Frage ein. Wie siehst du das denn gerade beim Thema langer Tag? Leute werden erschöpft, werden irgendwann. Empfiehlst du, dass wenn jemand sowohl standesamtlich heiraten möchte als auch eine Trauung und eine Feier in irgendeiner anderen Art, also kirchlich oder eine freie Trauung haben möchte, empfiehlst du das an einem Tag zu machen oder eher zwei verschiedene Daten dafür auszusuchen? Und was kann da die Schwierigkeit sein?
Meinst du jetzt Standesamt?
Genau.
Im Gegensatz zu der anderen Feier?
Ja, genau. Also es gibt ja auch welche, die machen das am gleichen Tag. Ist, glaube ich, nicht mehr so die Regel, aber gibt es immer wieder noch. Und was ist so dein Kommentar dazu?
Also wenn es jetzt nur die standesamtliche Trauung ist, dann ist es eh egal, dann macht man das an einem Tag. Wenn man das aufteilt, also ich glaube, das ist alles machbar, aber es ist stressig. Also ich glaube, Standesamt ist oft so, dass viele Paare sagen, für den standesamtlichen Teil brauchen wir eigentlich wirklich nur unsere Eltern und unsere besten Freunde oder so. Und dafür machen wir ja dann nochmal eine größere Feier, wo wir dann alle anderen einladen können. Mhm. Also entweder man teilt es so auf, dass man sagt, man hat den Standesamttermin tatsächlich morgens um 10 schon am gleichen Tag, geht wirklich nur mit den Ängsten dahin und dann fängt die Feier halt am Nachmittag an mit den anderen. Aber eigentlich finde ich das tatsächlich besser, es aufzuteilen.
Also es ist entspannter, es aufzuteilen.
Ich würde das tendenziell auch so sehen.
Ja.
Ich hatte das auch schon, dass ich für eine Tagesbegleitung oder wie man das dann nennen möchte, gebucht war. Das heißt, ich bin morgens zu der Braut gefahren für Styling. So gut wie immer sind noch ein paar Freundinnen dabei oder die Mutti oder die Schwiegermutti, die sich auch was gönnen wollen und Haare und Make-up bekommen. Oder die Braut möchte ihnen das gönnen, je nachdem. Und wenn man dann eine Trauung um 10 Uhr oder 11 Uhr hat vormittags, dann kann das ganz schnell passieren, dass man da mal irgendwann um 6 Uhr auf der Matte stehen muss. Und das ist vor so einem anstrengenden und emotional aufgeladenen Tag eh schon sehr früh. Und wenn man dann auch nicht tendenziell Frühaufsteher ist, dann kann das, glaube ich, eine richtige Belastung werden den Tag über. Vor allen Dingen, wenn man dann nachmittags nochmal so einen großen Termin wie die freie Trauung hat.
Oder ja, das ist zu viel.
Das ist zu viel. Und wenn man dann morgens um 5 oder 6 Uhr aufsteht für Styling und da auf der Matte steht, dann ist das, wenn der Tag sich dann noch so lange zieht, vor allen Dingen mit auch noch so einem wichtigen Termin wie der freien Trauung oder der kirchlichen Trauung, und dann auch noch möchte, dass die Party abends lange geht, das ist, glaube ich,
eigentlich
ein unglaubliches Unternehmen.
Nee, das ist unmöglich. Ja. Also, was heißt unmöglich? Aber es ist unnötig, sagen wir es mal so. Ja. Eigentlich unnötig. Also, ja. Nee, ich finde das tatsächlich besser, das aufzuteilen. Ja. Entweder ein paar Monate vorher oder am Tag davor oder wie auch immer. Also, je nachdem auch, wann man dann den Standesamt-Termin bekommt.
Ja. Und der ist ja häufig vormittags, mittags rum. Ne?
Genau.
Also,
genau.
Gibt es überhaupt Standesamt-Termine am Nachmittag?
Es gibt ein paar Locations, wo, also außerhalb jetzt von Berlin, wo die so einen späteren Termin aussuchen.
Ja, stimmt.
Also wenn ich sage etwas später, dann ist es so 15 Uhr oder 15 Uhr.
Ja, aber das ist auch wirklich das Letzte, was ich so miterlebt habe.
Genau, das ist so das Späteste und das machen auch nicht alle. Also eigentlich ist es immer so bis 1.
Und gerade wenn man ins Standesamt geht und dort einen Termin haben will, besonders wenn man wahrscheinlich innerhalb von Berlin heiratet und das sich anbietet, weil die Wege nicht weit sind, dann ist man da doch sehr gebunden, glaube ich, ne?
Ja.
An die Zeiten.
Also total, man kriegt eigentlich nur 15 Minuten so um den Dreh, geht rein, zack, unterschreiben, zack, wieder raus. Also eigentlich ist das was man auch unter der Woche machen könnte, theoretisch gesehen, wo man sagt, oder man macht es irgendwie am Freitag vor der richtigen großen Feier oder am Donnerstag.
Das habe ich auch häufig,
so,
genau.
Dass es dann so ein bisschen verbunden ist, weil dann alle auch schon da sind oder zumindest die engste Familie schon da ist. Genau, aber so alles an einem Tag ist unnötiger Stress.
Also ich habe das dann auch mitbekommen, wenn das ganz früh morgens angefangen hat, dann war die standesamtliche Trauung, dann wurde vielleicht nochmal Frisur oder Make-up geändert, dann war es 1 oder 2, um sagen wir mal 3 oder 4 sollte die Trauung sein, wo auch der Großteil der Gäste dann da waren, weil häufig sind eben nicht alle vormittags schon mit dabei. Und das ist mir dann echt passiert, dass die Braut total abgeschlafft ist. Die hat dann einen richtigen Hänger bekommen, weil sie schon so lange so auf Power war. Und das ist ja die Sache, es ist ja kein normaler Tag, wo man sie zwischendurch aufs Sofa legt, sondern es sind unglaublich viele Eindrücke, die auf einen einprasseln. Man hat auch das Gefühl, man muss viel geben, glaube ich, also viel für die Gäste geben und so ein bisschen manchmal performen, in Anführungsstrichen. Und man steht ja sozusagen unter ständiger Beobachtung. Das hört sich total schlimm an.
Nein, aber wollen was von dir.
So. Alle wollen was von dir, alle sind deinetwegen da.
Richtig.
Und du hast selten, außer du planst dir das, was ich halt empfehle, dass du wirklich dich mal eine Viertelstunde zurückziehen kannst, vielleicht zwischendurch, bist du halt ständig on.
Ne? Total.
Und wenn dann die Feier auch noch bis abends gehen sollen, kann sein, dass deine Gäste das durchhalten, besonders die erst nachmittags angereist sind. Aber wie schade wär's denn, wenn du das alles so toll organisiert hast und nach dem Abendessen mit dem ganzen Essen im Bauch und es ist schön warm im Saal, hängst du total in den Seilen und bist eigentlich gar nicht mehr aufnahmefähig. Das ist doch super schade.
Da brauchst du einen super Hochzeitsfotografen.
Und einen super Hochzeitsplaner.
Und einen super Hochzeitsplaner. Und der Hochzeitsfotograf geht mit dir nach dem Essen 10 Minuten raus und macht Fotos im Sonnenuntergang. Ja. Oder in einer blauen Stunde und dann hast du frische Luft und bist nämlich wieder fit.
Machst du das häufig?
Na klar,
dass du die Shootings teilst, also vielleicht einmal kurz nach der Trauung und dann abends nochmal?
Immer.
Ja, super. Ja,
es sei denn, das Paar hat an einem Tag eine wirklich lange Stunde geplant oder eine lange Pause, die eine Stunde oder länger ist und die sagen, du, wir haben Zeit, lass uns was machen. Wir haben echt Bock und Zeit. Die Gäste sind eh beschäftigt, dann kann man das machen. Obwohl ich es halt besser finde, das zu teilen, aufgrund der unterschiedlichen Lichtsituationen und so weiter. Und gerade, weil das Brautpaar mal so ein bisschen rauskommt aus dem Trott von dem Tag.
Ja.
Und wir sind mal zu dritt, beziehungsweise lasse ich die auch mal zu zweit so ein bisschen stehen, einfach 3-4 Minuten. Und dann können die mal ein bisschen quatschen miteinander. Super.
So ein bisschen intimer Moment auch mal für sich zu haben.
Tatsächlich hat man ja davon nicht so viel an dem Tag. Ist
das
einfach so.
Das stimmt. Man hat die Trauung, ne? Aber dann ist man ja eigentlich ständig mit den Gästen und drum und dran. Also diesen Moment zu haben, ist eigentlich schön. Ja. Sehr gut.
Ja.
Genau.
Ja. Und mit Sonnenuntergang auch noch.
Ja, also ich habe mir sagen lassen von jemandem, dass das besonders schönes Licht ist und alles ganz weich aussieht und so golden.
Perfekt.
Cool. Und ich denke mal, die meisten Leute gehen ja davon aus, dass es ein Shooting an dem Tag geben wird und vielleicht du auch oder du fragst dann nochmal nach, seid ihr sicher, dass der Hochzeitsfotograf das so plant? Und wenn dann ein Dennis daherkommt und sagt, aber ich möchte gerne abends nochmal eine halbe Stunde shooten und das passt in den Zeitplan kaum rein oder nur mit viel Organisation, dann muss man da wahrscheinlich auch nochmal gucken, aber da ist dann die Kommunikation im Vorhinein einfach wichtig, ne?
Ja, also gute Kommunikation im Vorhinein, auf jeden Fall auch nochmal so circa eine Woche vorher den Ablaufplan an alle schicken,
ja.
Falls also jetzt an alle Dienstleister schicken, dass alle wissen, okay, wer macht was, um wie viel Uhr muss ich wo sein und wenn man da nochmal irgendwie Anregungen hat oder Fragen hat, zum Beispiel wenn du, Stella, mir sagen würdest, oh, aber eigentlich brauche ich da eine halbe Stunde mehr, weil ich noch die und die Person ja dazu bekommen habe zum Schminken, klar, dann hat man immer noch so ein paar Tage Zeit, um das flexibel irgendwie zu ändern und ich meine, am Tag selbst, klar, man hat alles geplant, aber man muss auch immer wissen, dass irgendwas eventuell vielleicht anders kommen kann oder sich verzögert oder man muss einfach bereit sein.
Ist nicht immer so?
Immer.
Ist nicht eine Grundregel, dass immer irgendwas länger dauert?
Also man hat zwar alles geplant und es ist auch wichtig, dass man dann weiß, okay, man hat alles im Kopf, aber man muss eben auch die Eventualität, dass irgendwas nicht so läuft, wie man es geplant hat, ist tatsächlich sehr hoch.
Flexibel. Das erinnert mich an eine der Hochzeiten, die wir zusammen hatten. Und zwar,
ja,
wenn ich das mal kurz erzählen darf. Also es ist im Endeffekt alles gut gegangen, Absolut. Aber da war ich so. Und zwar hatte die Braut auch für ihre 5 Schwestern Haare und Make-up oder 4 Schwestern und eine Freundin Haare und Make-up mit dazu gebucht, was ich immer super finde, weil dann werden die Fotos nur umso schöner, wenn alle schön strahlen und sich halt auch gut fühlen. Von daher war ich da sehr glücklich drüber. Das hat allerdings dazu geführt, dass es doch eine relativ frühe Anfangszeit gegeben hätte, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht 7 oder 7:30 Uhr.
Ja, also es war sehr früh.
Es geht auch noch früher. Ich bin auch schon früher irgendwo aufgetaucht, aber das ist schon auf jeden Fall für jemanden, der das nicht gewöhnt ist, am Samstag um 4 Uhr aufzustehen, so wie
man
ich.
Man musste ja auch erstmal hinfahren. Das war ja auch ein Stückchen außerhalb.
Genau. Das war alles geplant und war alles super. Ich hatte meine Assistentin dabei, mit der ist es auch nochmal richtig geschmeidig, wenn ich mit der zusammenarbeite, weil sie auch so ein bisschen gucken kann, dass alles läuft und meinen Platz ordentlich hält und so, wenn ich arbeite und mir zur Hand gehen kann. Und das war an sich eigentlich alles super und es hätte zeitlich super gepasst. Allerdings schrieb sie mir dann am Abend vorher oder 2 Tage vorher ganz kurzfristig, ach Stella, das ist mir übrigens alles viel zu früh, meine Mädels wollen nicht so früh aufstehen, komm bitte erst eine Stunde später. Und ich dachte, ich fall vom Hocker. Ich so, das kann jetzt hier nicht die Wahrheit sein. Das gibt's nicht.
Und das habe ich, glaube ich, auch nicht mitbekommen, oder?
Also ich habe wirklich einen kleinen Panikanfall bekommen. Ja, okay. Nein, das nicht. Aber also einen ganz kleinen. Und weil für mich, ich habe einfach die Erfahrung, seit 5 Jahren arbeite ich in dem Beruf, ich weiß, wie lange was dauert. Ich kenne meine Arbeit, ich weiß, wie lange ich wofür brauche. Und ich weiß auch, dass die Leute an dem Tag nicht endlos im Styling sitzen wollen. Deswegen habe ich einen guten Mittelweg gefunden, wie ich die Zeitplanung aufstelle und dass es realistisch ist. Und durch meine Assistentin kann ich auch immer noch mal Zeit sparen. Aber wenn das dann steht, dann muss das auch so stehen. Dann kann dann nicht irgendwie jemand eine Stunde später auftauchen oder so. Das geht dann nicht. Und da habe ich echt gedacht, um Gottes Willen. Ne? Wir haben es dann geregelt bekommen. Ich habe ihr dann geschrieben, du, alles klar. Es ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Kann ich dir eigentlich nicht so zusagen, denn ich kann meine Arbeit dann nicht in der Qualität abliefern, wie ich das möchte und wofür du mich auch gebucht hast. Die einzige Möglichkeit ist, du sagst deinen Mädels, okay, alle kriegen den gleichen Look. Und der wird ihnen stehen und ich werde den auf das eigene oder auf das einzelne Gesicht den natürlich anpassen. Klar, aber es wird ein ähnlicher Look für alle sein. Es gibt keine extra Wimpern. Und wenn sie irgendwie einen Lippenstift haben, den sie gerne mögen und den sie mitbringen wollen, dann sollen sie das tun, dann trage ich den auf und es gibt hinterher keine Änderungswünsche mehr. Die müssen mir dann vertrauen.
Ja.
Also ich mache das und ich mache die wunderschön, das ist mein Job, das kann ich, aber ich brauche dann ein gewisses Entgegenkommen dafür, dass ich da erst eine Stunde später auftauche und ich plane immer sehr viel Pufferzeit ein, ja, deswegen war es im Endeffekt alles okay, aber als diese Truppe an tollen, sehr leidenschaftlichen und sehr
extravaganten
Frauen, das war nämlich auch keine deutsche Hochzeit, aus der Tür raus sind und die Tür hinter denen zuging und meine Assistentin Hanna und ich im Zimmer waren, da ist so richtig, da musste ich mich erst mal 5 Minuten hinsetzen. Da musste ich erst mal durchatmen. Und
dazu muss man auch sagen, dass die Gäste, ich glaube, 40 Minuten in der Kirche gewartet haben, bis sie dann letztendlich gekommen
ist. Wirklich? Was also haben die denn auf dem Weg noch gemacht?
Das nicht, das das lag jetzt wahrscheinlich nicht an dir.
Nee, nee, wir waren
aber
rechtzeitig fertig.
Die kamen 40 Minuten, also die Braut kam 40 Minuten zu spät.
Haben die auf dem Weg noch Fotos gemacht oder
ich
so?
Ich habe keine Ahnung.
Selfies.
Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall saßen alle in der Kirche und es war halt ultra warm in dieser Kirche. Und ich habe schon gemerkt, wie alle Gäste immer so nach hinten geguckt haben, um zu schauen, so was passiert jetzt, was passiert jetzt. Und dann bin ich so zweimal reingegangen und meinte so, ja, es tut uns leid, sie kommt gleich. Und gut, der Bräutigam war ziemlich entspannt. Letztendlich waren die ja auch schon verheiratet und er kennt sie ja auch.
Okay.
Also es war jetzt nicht so von wegen, oh Gott, sie kommt jetzt nicht. Aber ja, sie hat dann noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Boah, ich kann mir vorstellen,
also,
wenn man noch nicht verheiratet ist, dass man sich da ein bisschen Sorgen
dass
macht.
Dass man vielleicht noch so denkt, so okay, vielleicht kommt sie jetzt doch nicht oder was passiert jetzt? Nee, ich glaube, bei denen war das schon so, er hat sich keine Sorgen gemacht, aber...
Nee.
Es gab eine Verzögerung und es war jetzt auch nicht schlimm, aber natürlich muss man das immer so ein bisschen mit einplanen. Klar, dass Verzögerungen dann passieren können und
ja, das passt ja. zu dem, was du vorhin gesagt hast,
genau.
Dass man sich vielleicht darauf einstellen muss, dass wenn man mit viel internationalem Publikum arbeitet, da vielleicht Sachen anders priorisiert werden, sage ich mal ganz vorsichtig.
Also große Hochzeiten, aber auch kleine. Also ich hatte auch eine Hochzeit in Mallorca, das waren nur 40 Gäste, wo ich mir dachte, ah ja, 40 Gäste ist ja überschaubar, da kann man ja den Tagesplan eigentlich ganz gut hinbekommen.
Mhm.
Nö. Es hat sich alles um eine Stunde verzögert, wenn nicht eine Stunde und 15 Minuten verzögert. Aber hey.
Die Erfahrung hatte ich auch. Also die Spanier waren, sind da wirklich tiefenentspannt anscheinend.
Alle waren glücklich. Also es war alles okay. Aber natürlich
cool,
kommt man ein bisschen ins Schwitzen so, wenn man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber
ja. Wir waren mal für ein Fotoshooting in Marbella und durften da in einer süßen kleinen Kapelle shooten und hatten eigentlich nur einen 20 Minuten Zeitraum, bevor da eine wirkliche Hochzeit gewesen wäre und bevor die ersten Gäste eingetroffen wären. Und wir so, oh Gott, jetzt schnell, schnell, schnell. Und im Endeffekt waren wir über eine Stunde dort, weil keiner gekommen ist. Weder die Gäste noch das Brautpaar.
Na dann.
Also am Ende ja, aber ja, halt sehr, sehr entspannt.
Dementsprechend immer, immer entspannt bleiben. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger.
Ich habe eine Anschlussfrage. Passt genau zu dem Thema, Anastasia. Wie stressresistent bist du?
Wie Stress, ich bin super relaxed, ehrlich gesagt. Also es gibt viele Sachen, so ich muss sagen, so kurz vor der Hochzeit, wo ich mich natürlich ein bisschen stresse, weil ich bin ja auch jemand, ich will, dass alles irgendwie perfekt funktioniert und ich bin dann auch sehr engagiert. Also ich nehme das wirklich sehr, sehr ernst, mit jedem Paar das auch irgendwie, also wirklich individuell zu machen und bin dann so 100% drin. Aber ich habe auch aus vielen verschiedenen Erfahrungen in meinem Leben und auch aus vielen verschiedenen Ländern, in denen ich gelebt habe und so gemerkt, it is what it is. Also man muss vorbereitet sein. Man muss halt immer wissen, okay, ich habe einen Plan B, wenn was passiert.
Man kann so gut vorbereitet sein, wie
richtig.
Es geht. Und am Ende muss man flexibel sein.
Genau, Flexibilität ist wichtig, spontan bleiben ist wichtig, irgendwie einen klaren Kopf zu behalten ist wichtig. Und man kann sich natürlich im Vorhinein immer stressen, aber es wird immer anders kommen. Also das habe ich wirklich jetzt gelernt. Dementsprechend bleibe ich eigentlich immer relativ entspannt.
Sehr gut.
Ja.
Gut zu wissen.
Genau.
Okay, dann haben wir schon über viele wichtige Dinge gesprochen, was die Hochzeitsplanung angeht. Du hast uns jetzt Infos gegeben zur Location-Suche, wie du die Dienstleister auswählst, ungefähr wie der Tag so abläuft, wie es mit Ablaufplänen aussieht und das alles geregelt wird. Und so ein bisschen Anekdoten aus dem Unterschied zwischen deutschen und internationalen Hochzeiten. Wir werden eine zweite Folge aufnehmen mit Anastasia. Wieder mal ist das Gespräch mit der Hochzeitsplanerin umfangreicher geworden, als wir dachten, obwohl eigentlich haben wir es schon erwartet, wa?
Ja,
da
wir haben es erwartet.
Da gibt es einfach so viel zu sagen.
Das
Hochzeitsplaner reden immer so viel.
Entschuldigung, ich fasse mich kurz beim nächsten Mal.
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Wir möchten alles wissen. Und wir denken, ein paar gute Themen für die kommende Folge wären vielleicht noch, wie das alles mit dem Designkonzept läuft, wenn es eins gibt. Häufig gibt es ja wahrscheinlich eins, wenn man mit einem Planer zusammenarbeitet.
Ja.
Und was dann da alles dazugehört, Papeterie, Blumen und so weiter. Wie ein typischer Tagesablauf von dir aussieht, wann du normalerweise kommst, wie lange du bleibst, was du in der Zwischenzeit alles machst und regelst.
Ja.
Und was auch erfahrungsgemäß coole Extrawünsche waren, die du mal gemacht hast oder erfüllt hast und dahingehend auch leider, was vielleicht nicht so eine gute Idee war und was du, wovon du in Zukunft abraten wirst, weil es doch nicht so toll war, wie man sich das vielleicht dachte. Ja, passiert das, bestimmt
passiert
auch
manchmal, ja. Ja.
Aber man lebt und man lernt.
Genau.
Und dafür sollen Leute dann Hochzeitsplaner engagieren, damit sie davon gleich auf die richtige Bahn geleitet werden, sozusagen.
Genau.
Und wir werden ein bisschen sprechen über das Thema Budget. Dazu haben wir eine eigene Folge, aber auch ein bisschen, wie sich das zusammensetzt oder womit man rechnen muss, wenn man einen Hochzeitsplaner engagiert und was da alles sozusagen inkludiert ist und was es vielleicht auch an Extraleistungen gibt. Na?
Super, perfekt.
Klingt cool. Spannend, freue mich drauf.
Ich mich auch.
Also ich komme wieder.
Sehr gut. Dann
hoffentlich, sonst wirst du gefeuert.
Hauptsache du bist da.
Dich.
Nein, vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
Schön, dass du heute da warst.
Dankeschön.
Bitteschön. Macht euch einen schönen Tag.
Gleichfalls.
Bis zum Teil 2.
Und ihr euch auch. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.